Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wohngefühl, dem Podcast über die Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Und ich freue mich total, dass wir heute auf die Seite der Banken schauen können. Denn ich habe mit Ingo Buchholz, dem Vorstandsvorsitzenden der Kasseler Sparkasse, einen wirklichen Finanzierungs- und auch einen Immobilienfinanzierungsprofi gegenüber. Schön, dass Sie da sind, Herr Buchholz.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, wir wollen uns um das Thema Immobilienmärkte drehen und das ist natürlich ein ganz weites Feld, denn nicht nur, dass wir ganz unterschiedliche Marktverfassungen in Deutschland haben, dass die Zinsen drauf wirken, dass das Ganze was mit Energetik und Klima zu tun hat, ist natürlich auch ein Riesenwirtschaftsgut. Wie wichtig ist denn der Immobilienmarkt für so eine Sparkasse wie die Kasseler Sparkasse, die ja schon ein ganz mächtiges, großes Haus ist? Ist das im Verhältnis zu den anderen Kapitaltransfers und Anlagethemen, die Sie machen, bedeutsam oder eher so zweitrangig?
Ja. Nee, ganz im Gegenteil. Also das Thema Immobilie ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Zum einen sind wir diejenigen, die die allermeisten Menschen in die eigenen vier Wände bringen. Nicht nur hier in Kassel, sondern auch deutschlandweit die Sparkassenfinanzgruppe. Und damit Sie mal so eine Vorstellung haben, wir haben im letzten Jahr hier in unserem Geschäftsgebiet, das ist ja Kassel-Stadt und der Kassel-Landkreis, Kredite zugesagt in einer Größenordnung von rund 600 Millionen Euro. Und davon waren 360 Millionen Euro alleine Kredite im privaten Wohnungsmarkt. Das ist ja sehr unterschiedlich. Das sind dann die klassischen Neubauten. Das sind Investitionen in Bestandsimmobilien. Aber das macht einen sehr, sehr großen Teil aus. Und ich sage mal, das ist unser Brot- und Buttergeschäft.
Ist das eher zähneknirschend Brot- und Buttergeschäft oder schlägt da auch so ein Bankerherz für zu sagen, es ist ein sicheres Asset, es ist eigentlich eine gute zu bewertende Entität?
Ne? Also das ist ja genau auch die Aufgabe einer Sparkasse, den regionalen Wirtschaftskreislauf hier in Gang zu halten. Und ich sag mal, wir sind ja aus ganz anderen Jahren gekommen, wo wir ein wesentlich höheres Volumen auch an Kreditzusagen gehabt haben. Und was wir letztendlich sehen, dass die Bautätigkeit mit der noch Anfang der 20er Jahre gar nicht zu vergleichen ist. Wir hatten ja 2024 die niedrigsten Baugenehmigungen überhaupt, wenn man mal sich immer vors geistige Auge führt, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen 400.000 Wohnungen errichten und 2024 waren, was ich, 230.000 Baugenehmigungen. Dann reicht das natürlich hinten und vorne nicht aus. Und das merken wir natürlich auch. Also wir sehen zwar jetzt auch einen leichten Anstieg bei der Investitionstätigkeit, aber kein Vergleich zu den umfangreichen Jahren um die 20er Jahre.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen an den Banken? Denn wenn ich sehe, wie lange wir heute brauchen, um eine Finanzierung durch die Bankengremien zu bringen, und da rede ich natürlich nicht von der Kasseler Sparkasse allein.
Das trifft ja auf uns auch gar nicht zu.
Ja,
das
okay. Also man hört zumindest, ich frage auch nur für einen Freund, man gehört gerüchteweise, dass es Banken geben soll, wo die Bewilligungszeiträume gerade so in den letzten zwei Jahren erheblich länger geworden sind. Wenn man das so hört, woran liegt das? Also gibt es das Thema Überregulatorik auch im Hinblick auf die Immobilie in der Bankenwelt?
Ja, das ist natürlich. Also die Bankenaufsicht guckt ganz genau auch auf das Thema Immobilienwirtschaft. Das muss man fairerweise sagen. Aber das ist jetzt kein K.O.-Kriterium oder sonst. Das macht für uns die Arbeit ein bisschen komplexer. Aber das spürt grundsätzlich der Kunde nicht. Also nochmal, also das ist gerade das Thema Immobiliengeschäft ist für uns das Brot- und Buttergeschäft. Das können wir, das wollen wir. Und das wollen wir auch weiter forcieren. Und wenn man jetzt guckt, was sind eigentlich die Gründe? Natürlich die Gründe, die immer angeführt werden. Wir haben natürlich nicht mehr so ein Zinsniveau wie noch um 2020, 2019, 2018. Wir sehen natürlich auch, dass die Preise, die Inflation und die Kosten nach oben gegangen sind. Und ich glaube, dass wir in Deutschland auch zu hohe Standards haben, was die Errichtung von Immobilien angeht, geschweige denn auch von den ganzen Genehmigungsverfahren. Und das führt letztendlich dazu, dass ja immer weniger Leute sich so die klassische Immobilie leisten können. Mhm. Und das ist schade, weil das, ich sage, das ist unsozial. Also wir müssen doch wieder in eine Situation kommen, wo sich jeder auch die vier Wände leisten kann.
Sehen Sie die Nachfrage? Also das Wollen ist da, die Möglichkeit versiegt.
Ja. Also die Nachfrage ist da und das sehen wir doch letztendlich auch an den steigenden Mietpreisen. Mhm. Also die Mietpreise gehen nach oben. Warum? Weil die Nachfrage nach Wohnraum größer ist als das Angebot. Und die jetzt eher auf der Mietsuche sind, das waren die in der Vergangenheit sich die eigenen vier Wände denn auch selbst erworben haben. Und wir müssen auch mal sehen, im Vergleich, im europäischen Vergleich haben wir, ich glaube, die Schweiz ist noch ein bisschen schlecht, da haben wir die geringste Eignungsquote mit 45%. Also da haben wir doch noch ordentlich Luft nach oben. Und da frage ich mich, warum die Politik nicht reagiert. Also man könnte überlegen, früher gab es sowas wie das Baukindergeld. Mhm. Ne? Da gab es steuerliche Fördermöglichkeiten. Ich sage mal, früher hatte man auch nicht diese hohen Standards wie heutzutage. Auch die aufsichtsrechtlichen Standards oder die behördlichen Standards, die zu erfüllen sind. Also vielleicht ein bisschen quadratisch praktisch gut, ein bisschen kleiner bauen. Und ich sage mal, also vielleicht muss es noch weitere Anreize geben. Da sind ja Dinge auch im Gespräch, dass man sagt, okay, wenn es um die eigenen vier Wände geht, dann könnte man ja vielleicht auf die Grunderwerbsteuer verzichten und so weiter und so weiter. Ich glaube, das gemeinsame Ziel muss doch sein, wieder mehr Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen. Das hat ja auch was mit der Altersvorsorge zu tun, mit der Vermögensbildung.
Schon mal ganz, wenn man sich überlegt, dass andere alternative Kapitalanlagen so für den Durchschnittsmieter oder den Durchschnittskunden auch schwer zu managen sind. Also wer beschäftigt sich mit Aktiendepots und mit ETFs, wäre alles wünschenswert und ist natürlich mit der Sparkasse an der Seite auch technisch gar kein Problem. Und trotzdem sind wir uns einig, dass wir, liebe Hörer, Sie müssen sich ein Schmunzeln hier am Tisch vorstellen, aber natürlich sind wir uns einig, dass es nicht nichts Besseres als Altersvorsorge gibt als die Immobilie selber. Aber wie schauen Sie da drauf, Herr Buchholz, dass wir sind gerade in Kassel, 30 Kilometer von hier entfernt, gen Osten, Leerstand haben? Dass wir auch Märkte haben, in denen wir mit 12%, 13%, 14% Leerstand Mieten haben, über die man hier in den Ballungsraumzentren ja sich nur die Augen reiben kann. Also wie geht eine Sparkasse mit diesem Stadt-Land-Gefälle um?
Ja, also das gibt es tatsächlich, das muss man sich in der Tat angucken und ich glaube, dass die Struktur des Immobilienmarkts in den nächsten Jahren noch deutlich heterogener wird. Das hat ja auch ein Stück weit was mit der demografischen Entwicklung zu tun und was man natürlich sieht, es gibt so einen Fokus auf die Oberzentren, also der ländliche Raum stirbt sukzessive aus und es gibt so einen Run aufs Oberzentrum. Und dieses Gefälle, das werden wir meines Erachtens in den nächsten Jahren sehen. Wenn man sich so die Entwicklung anguckt, und ich hatte neulich mal so einen Bericht gelesen, dann geht man davon aus, dass die Leerstandsquote insbesondere in den neuen Bundesländern bis 2035 um 8 Prozentpunkte nach oben geht. Mhm. Und das werden wir sehen. Ne? Da wird man gegebenenfalls Immobilien auch nicht mehr verkaufen können. Lage, Lage, Lage. Und ich glaube, was ein weiteres noch mit dazu kommt, wir haben ja auch das ganze Thema der energetischen Sanierung, die natürlich letztendlich auch eine Rolle spielen. Also wie ist eine Immobilie energetisch ausgestattet? Das wirkt sich ja auf den Preis aus. Und wenn ich dann eine schlechte Lage habe, verbunden mit der Notwendigkeit, noch weiter zu investieren, dann muss man kein Zauberer sein, um letztendlich auch festzustellen, das wird nichts. Da wird man eher auch ich sage mal, so die Bewegung Richtung Ballungszentrum eben noch forcieren. Und von daher gilt es, glaube ich, zu überlegen, wie gelingt es uns eigentlich und wie gelingt es der Politik, so den ländlichen Raum wieder stärker zu etablieren. Das kann ja auch schön sein, ne? Also Preis-Leistungs-Verhältnis für Familien und so weiter. Dafür brauche ich natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, sonst wird es nicht funktionieren.
Sehen Sie da politische Impulse oder ist das im Grunde, so nehme ich das wahr, tatsächlich ein völlig unbeleuchtetes Politikfeld. Also wir reden über Wohnungsnot, wir reden über Abbruchprogramme, also immer über die jeweiligen Silos, die ich da in dem einzelnen Markt habe. Aber sich zu überlegen, wie kann ich die Silos mit einer übergeordneten politischen, regionalpolitischen oder bundespolitischen Ordnung anzugehen, da liest, da hört man nichts drüber. Das fällt meines Erachtens tatsächlich auch dieser Kirchturmpolitik, die vielerorts vorhanden ist, zum Opfer. Oder schätzen Sie das anders ein?
Nee, das ist so. Also ich sag mal, die Grundvoraussetzung, um den ländlichen Raum zu belegen, ist Infrastruktur. Infrastruktur, Infrastruktur und nochmal Infrastruktur. Und das geht mit der Digitalisierung, fängt das an. Das heißt, habe ich überhaupt überall Internet und dann in welchem Volumen? Und das geht mit diesem klassischen Straßenbau weiter, das geht mit dem öffentlichen Nahverkehr weiter. Mhm. Und das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich das nicht habe, dann wird es mir auch nicht gelingen, diesen ländlichen Raum zu erschließen. Das ist die Grundvoraussetzung. Und wir sehen es doch überall, auch im Großen. Überall, man sieht es jetzt bei der A49, ich habe es im Emsland gesehen, das ist diese Verbindung oben vom Emsland ins Ruhrgebiet. Da gab es vor Jahren mal einen Bereich 40, 50 Kilometer, da gab es diesen Autobahnschluss nicht. Den hat man dann irgendwann über eine private Initiative refinanziert und errichtet. Und man konnte gar nicht so schnell gucken, wie sich letztendlich an dieser Autobahn, an dieser Infrastruktur Unternehmen angesiedelt haben, Häuser angesiedelt haben und so weiter. Ich glaube, das ist das A und O. Und das ist die Grundvoraussetzung. Ich muss erst die Infrastruktur schaffen, um darüber letztendlich den ländlichen Raum zu erschließen. Das ist nicht preiswert, aber ich glaube, das wäre eine gute Alternative, auch um so eine Regulierung, was das Immobilienpreisniveau angeht.
Ja, und gleichzeitig überhitzte Märkte abkühlen würde. Wertverluste oder ganze Wertabschreibungen in schwierigen Märkten, auch aus Bankensicht ist das ja ein Risiko, verhindern oder zumindest mal abmildern würde und vielleicht in der Gesamtkostenberechnung auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Natürlich ist Infrastruktur erstmal teuer in der Erstherstellung, aber wir gehen ja in Deutschland davon aus, dass Deutschland schon gebaut ist. Also wenn wir jetzt über 400.000 Wohnungen reden, wir haben 42 Millionen Euro Wohnungen in Deutschland, dann sieht man, dass im Grunde Deutschland fertig gebaut ist und wir aus unseren Beständen, die wir auf Stadt und auf Land verteilen, einfach die besten Nutzungen herausholen müssten. Also ein Appell von uns beiden an dieser Stelle zum Thema Stadt-Land-Gefälle und übergeordnete politische Impulse. Aber Sie sprachen eben gerade den Begriff Klimaregulatorik mit an, was, wenn es darum geht, als Bank auf eine Immobilie und auf eine Finanzierung zu gucken, ja auch immer mehr an Relevanz zunimmt. Ich erlebe dort in Deutschland ein ganz buntes Bild. Es gibt Banken, die reagieren da kaum drauf, andere arbeiten mit Scoring-Systemen. Also für mich ein ganz wildes, noch etwas unsortiertes Bewertungsfeld. Wie schauen Sie auf die Aufgabe als Bank, die Klimaqualität einer Immobilie einwerten zu müssen oder zu sollen?
Das, was man natürlich auch feststellt, dass der Zustand der Immobilie, auch der, ich sag mal, der klimatische Zustand der Immobilie sich letztendlich auch auf den Preis auswirkt. Und in unserer Analyse und in unserer Bewertung der Immobilie spielt das natürlich eine große Rolle.
Es gibt Abwertungen.
Ja, so ist es. Da unterscheidet man natürlich zwischen den gewerblichen Immobilien, das hat da sicherlich noch eine andere Relevanz, und der Privatimmobilie. Aber logischerweise ist das ein Ausfluss auch des Preises und des Wertes einer Immobilie, nach welchen energetischen Standards sie letztendlich da auch steht. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns vielleicht auch von anderen in Sachen der Beratungskompetenz, was meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist. Was uns auf der einen Seite wichtig ist, also Punkt eins, die nachhaltige Neubaufinanzierung, den Kunden entsprechend zu begleiten, aber auch bei einer Bestandsimmobilie die energetische Transformation mit dem Kunden gemeinsam zu vollziehen. Und in diesem Zusammenhang spielt für uns natürlich auch die Förderkulisse eine ganz, ganz große Rolle. Und damit Sie mal so Vorstellungen haben, wir beantragen jeden Tag im Jahr, jeden Arbeitstag im Jahr mehr als 2 Förderanträge. Und das ist eine ganze Menge. Wir sind die Sparkasse in Hessen mit dem höchsten Volumen oder höchsten Anzahl an geförderten oder Anträgen für geförderte Finanzierung. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, was die Qualität der Beratung ausmacht. Denn wenn es Förderprogramme gibt, dann wollen wir sie dem Kunden auch
anbieten können. Aber ist das, Herr Buchholz, jetzt mal volkswirtschaftlich betrachtet eine gesunde Entwicklung, dass Bauen eigentlich nur noch mit Fördermitteln darstellbar ist? Weil häufig ist es ja so, dass ich tatsächlich nur aus Eigenkapital mit einer Fremdfinanzierung 30, 70 oder sowas überhaupt gar nicht mehr zu Potte komme.
Naja, na gut, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir müssen einfach preisgünstiger werden, was das Thema Bauen angeht. Aber ich glaube, es ist auch sinnvoll, weil die Investitionen so sind, wie sie sind, habe ich natürlich die Möglichkeit, über Fördergelder, über subventionierte Darlehen eben auch Anreize zu schaffen, Dinge voranzutreiben. Das liegt ja auch im Interesse. Wenn man sich überlegt, dass, wenn man sich den deutschen Immobilienbestand anguckt, dann sind 65% des Immobilienbestandes sind vor 1980 errichtet worden. So, das sind also Altimmobilien mit einer entsprechenden Dämmung, mit einer entsprechenden Struktur, mit veralteten Öl- und Gasheizungen. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, dass ein Drittel des gesamten Klimaverbrauches alleine durch die Immobilien kommt und der Immobilienverbrauch von alten Bestandsimmobilien doppelt so hoch ist wie bei Neubauten, finde ich es doch gut und auch richtig, wenn der Gesetzgeber Anreize schafft, hier letztendlich auch über solche speziellen Förderprogramme dafür zu sorgen, dass ich eben auch in neue Heizungsanlagen investiere, in Photovoltaik und so weiter, in eine andere Dämmung, um letztendlich auch die Häuser klimatisch aufzurüsten.
Wenn wir jetzt über die Finanzierung sprechen und die Fördermittel, müssen wir auch über den Zins reden, Herr Buchholz. Es hilft alles nichts. Sie hatten erwähnt, vor ein paar Jahren waren wir auf einem so günstigen Niveau, dass dieser Sprung in die eigene Immobilie immer noch möglich war. Und GWH verkauft jedes Jahr mehrere hunderte Eigentumswohnungen an Eigennutzer, gebrauchte Eigentumswohnungen. Von daher sind wir genau Teil auch der Klientel, die in ihre Finanzierungen fallen. Nichtsdestotrotz haben wir ja nun einen erheblichen Zinsanstieg gesehen. Die Zinswende tut ordentlich weh. Sie werden jetzt wahrscheinlich gleich sagen, so weltbewegend ist das nicht. Aber auf der anderen Seite, wo sehen Sie denn die Zukunft des Zinses? Sind wir jetzt auf einem Plateau?
Es kommt immer darauf an, von wo man kommt. Also wenn der Kunde keinen Zins gezahlt hat, dann ist natürlich eine prozentuale, deutlich höher, als wenn ich von einem anderen Zinsniveau komme. Also wir liegen irgendwo zwischen 3% und 4%. Also ich sage mal, als ich groß geworden bin, da hatten wir Zinssätze von 11%. Und jetzt müsste man ja sich die Frage stellen, Momente mal, wie kann das denn eigentlich funktionieren? 11%, heute 4%. Aber irgendwie gab es doch damals auch rege Neubautätigkeit.
Das kann ich Ihnen jetzt beantworten, weil als Sie vorhin gesagt haben, wir müssen günstiger bauen, dann ist das nämlich die Antwort drauf. Genau, ich habe damals für 1.000 Euro auf den Quadratmeter gebaut und dann kann ich auch 11% finanzieren. Wenn ich heute 6.000 Euro auf den Quadratmeter habe, tun 4% sehr mehr. Das ist eigentlich die Asymmetrie in der Gleichung. Ne?
Naja gut, also ich glaube auch, das Anspruchsniveau ist ein anderes. Also das nochmal, ich will da gar nicht mit irgendwem mit Fingern zeigen, aber ich sage mal, wenn man sich so die Objektgröße anguckt, das sind früher klassische Siedlerhäuser gewesen, dann hat man die gerade fertig gebaut, den Garten hat man selbst gemacht, das lässt man ja heute im Zweifel auch machen, dann stand draußen vor der Tür ein VW Käfer. Man hatte vielleicht noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ist im Urlaub dann zur Oma gefahren, mal übers verlängerte Wochenende, weil man sich mehr nicht leisten konnte.
Also der Appell ist, wir müssen die hohen Zinsen durch Einschränkungen in unserem Lebensstandard jetzt mal kompensieren.
Das Herr Bürger, wir liegen bei 3-4%. Und natürlich ist es ein Zinsanstieg, aber das ist doch nicht das Problem. Das Problem sind die enormen Kostensteigerungen im Bau in den letzten Jahren. Das Problem sind die hohen Standards, die wir mittlerweile in Deutschland haben. Und das alles führt dazu, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch irgendwie ich sage es mal so, wieder so eine Art standardisiertes Bauen. Wo das Bauen von der Stange, wo nicht jede Immobilie individuell ist, sondern wo man auch guckt und sagt, okay, was kriege ich jetzt für den Quadratmeter XY an Immobilie? Und da müssen wir hin.
Gut, also wir sind auf einem nicht zu hohen Niveau. Jetzt stellt sich die Frage in die Zukunft. Wie wird sich's denn Ihrer Erwartung nach entwickeln? Wir sehen auf der einen Seite die Kriege, die uns natürlich Unsicherheit bringen, die das Thema Inflation bewegen und damit natürlich auch die Zinsthematik plötzlich wieder virulent machen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass sich Amerika natürlich ganz stark auch mit den Veränderungen bei der Fed positioniert auf Zinsstabilität, am liebsten sogar Zinssenkung. Also wir haben sehr diametrale Wirkungskräfte im Moment. Was ist so Ihre Einschätzung, wenn Sie drauf gucken? Und wir müssen jetzt sagen, wir nehmen den Podcast am 19. Mai 2026 auf. Also jeder, der jetzt später hört, muss es sich bitte auf den Tag jetzt nochmal kalibrieren.
Also ja, es ist ja schwierig, insbesondere dann, wenn man in die Zukunft guckt. Aber ich glaube, dass auch mit Blick nach vorne, dass wir ich sage mal, vielleicht nochmal leichte Anstiege sehen werden, aber das ist eher so im moderaten Bereich. Mhm. Wobei diese Aussagen natürlich sehr schwierig sind. Ich sag mal, wenn Sie mich vor 5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich eben auch diesen schnellen, deutlichen Zinsanstieg auch nicht prognostiziert, wie viele Auguren eben auch nicht. Weil das eben auch was mit geopolitischen Rahmenbedingungen zu tun hat. Und das sehen wir ja jetzt auch.
Genau.
Dadurch, dass der Konflikt jetzt mit dem Iran ist, die Energiepreise gehen nach oben, das macht was mit der Inflation, das macht was mit den Preisen, das macht was mit den Baukosten. Und das hat dann letztendlich dann auch Auswirkungen gegebenenfalls auf den Zins. Aber wenn wir jetzt keine irgendwelche wie gearteten geopolitischen Ausschläge haben, gehe ich davon aus, dass wir uns in diesem Niveau auch die nächste Zeit auch bewegen werden.
Also eher eine Plateausituation.
Da gibt es nicht die Erwartungshaltung, dass es jetzt deutlich nach oben geht, oder gibt es auch nicht die Erwartungshaltung, dass wir wieder so eine Situation haben wie vor 5 Jahren.
Kein Gespräch mit den Geschäftsführern der Branche, ohne dass wir Digitalisierung wenigstens mal antipsen müssen. Und die Digitalisierung bei den Banken, die ist sehr unterschiedlich, wie wir sie in der Branche wahrnehmen. Wir hatten jetzt wieder eine Kreditvorlage, die wir machen mussten. Da haben wir 2 Aktenordner kopiert. Auch das gibt es noch. Andere Häuser sind ziemlich weit vorne. Wie schauen Sie als großes Haus, großes Sparkassenhaus auf das Thema Digitalisierung? Ist es ein notwendiges Übel oder ist es eine wirklich eine Möglichkeit, auch, wie soll ich sagen, Beratungsqualität, Dienstleistungsqualität, Servicequalität, die ja eine Sparkasse sich auch anzieht als Aufgabe, zu verbessern?
Ja, also ich glaube, genau, letzteres. Also wir brauchen mehr Digitalisierung. Also wir haben ja noch ein anderes Thema, was wir gar nicht angesprochen haben, so richtig das Thema demografische Veränderung. Das bedeutet ja, das wird uns als Sparkasse auch treffen. Mhm. Und von daher brauchen wir Digitalisierung, um Prozesse eben auch zu vereinfachen und auch schneller zu machen. Mhm. Und wenn ich Prozesse vereinfache und schneller mache, dann hat das nicht nur positive Aspekte für die Sparkasse, sondern auch für den Kunden, weil das letztendlich ja auch was mit Qualität hat, wenn ich schneller eben auch vorankomme. Also Digitalisierung wird uns unterstützen im Service, also in der Bearbeitung von Dingen. Und Digitalisierung wird auch in der Kundenberatung eine Rolle spielen. Logischerweise, wo wir Dinge eben auch anders darstellen können, einfacher darstellen können und auch schneller darstellen können.
Wie nehmen Sie den Mitarbeiter mit bei diesem Weg? Also wir sind, und das ist ja in unseren Branchen auch eine Parallele, ja eher aus behördlichen Strukturen vor Jahrzehnten erwachsen, sind dann ins Unternehmerische gekommen, sind in dem Unternehmerischen auch dynamischer geworden als Sparkassen, als Banken, als Wohnungsgenossenschaften, Wohnungsunternehmen, überhaupt die ganze Immobilienbranche hat sich da natürlich stark entwickelt. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Digitalisierung Ängste bei den Mitarbeitern, manchmal sogar Verteidigungshaltungen auslöst. Wie nehmen Sie das bei sich wahr?
Also ja, das gab es auch, aber ich glaube, mittlerweile merken natürlich auch die Kollegen und Kollegen, dass es hier nicht um Arbeitsplatzvernichtung geht, sondern um Unterstützung. Denn ich sage mal, wenn es uns nicht gelingt, die viele Prozesse zu digitalisieren, werden die Leute, die dann noch im Job sind, die Arbeit gar nicht leisten können. Und ich glaube, diese Sichtweise setzt sich sukzessive auch durch. Und das nehme ich zumindest auch bei unserem Personalrat wahr, dass es da jetzt keine große Angst gibt, die Sparkasse will wieder Personal abbauen oder sonstiges, sondern man sieht eben auch die Notwendigkeit, sich zu verändern, um so zu bleiben, wer wir heute sind und die Dienstleistungen auch anzubieten, die wir heute anbieten. Und das wird perspektivisch nur mit einer größeren Digitalisierung möglich sein. Und von daher, also im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das Thema jetzt Arbeitsplatz oder Angst um den Arbeitsplatz, spielt zumindest in unserem Hause nicht die große Rolle.
Ist ein Stück weit, glaube ich, auch professionalisiert. Die Leute haben gemerkt, dass der Mehrwert treibt, auch für den Kunden, für sich selber. Und dass es nicht eine 1-zu-1-Rechnung ist, neue digitale Tools bauen im gleichen Maße, Stellen ab oder ähnliches. Wollen wir hoffen, dass es bei KI vielleicht ähnlich geht, dass auch da irgendwann dieser Angst- und Vorbehaltseffekt verloren geht.
Naja, ich sage mal, die Leute merken doch auch wenn wir sagen, also die Prozesse werden schlanker, aber tendenziell gibt es doch auch eben eine Arbeitsverdichtung. Ne? Logischerweise auch dadurch, dass die, auch wenn wir immer über Entbürokratisierung reden, dass die aufsichtsrechtlichen Themen immer komplexer werden. Und da spürt man doch auch, dass es durch Digitalisierung eben auch an der einen oder anderen Stelle Abhilfe schafft. Ne?
Zum Schluss unseres Gespräches noch ein Blick in die Zukunft. Wenn wir 10 Jahre uns weiterbeamen und mal schauen, vielleicht nicht nur auf die Kasseler Sparkasse, sondern auf die Bankenlandschaft insgesamt. Was würden Sie meinen? Haben wir mehr Banken als heute? Haben wir weniger? Wird es sich konsolidieren? Wird es sich weiter globalisieren? Das Thema Commerzbank, UniCredit ist ja so eine Debatte, wenn es um das Thema Internationalisierung des deutschen Bankengeschäftes geht. Also vielleicht so 3-4 Sätze aus Ihrem Mund, denn ich habe es in der Anmoderation nicht erwähnt, aber Sie sind natürlich in vielen weiteren Gremien auch führend vertreten der deutschen Bankenlandschaft. Von daher haben Sie ja auch einen Blick aus anderen Blickwinkeln auf die Branche. Was würden Sie meinen? Wo stehen wir in 10 Jahren?
Eins ganz sicher, auch in 10 Jahren wird es logischerweise noch eine leistungsfähige Sparkassenfinanzgruppe geben. Vielleicht, oder das wird so sein, dass die Arbeitsweise eine andere sein wird, weil wir dann auch stärker uns mit dem Thema KI auseinanderzusetzen haben. Auf der einen Seite prozessual, was uns erleichtert. Aber auf der anderen Seite eben auch die Herausforderung, was bedeutet das für uns eigentlich im Kundengeschäft als regionale Sparkasse? Wie bleiben wir auch im Zeitalter der KI weiterhin relevant? Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass genau wie die Digitalisierung oder auch die KI eins nicht ersetzen kann, den Menschen und vielleicht die Beraterin und den Berater vor Ort, die gemeinsam mit ihrem Kunden die unterschiedlichsten Angebote auch sortiert. Denn auch in Zukunft wird es so sein, dass für einen Privatkunden die Investition in die eigenen 4 Wände die größte und umfangreichste Investition in seinem Leben sein wird. Und ich glaube, dass man dann auch in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus es immer noch wichtig ist, dass ein kompetenter Berater oder eine kompetente Beraterin vor Ort mit dem Kunden gemeinsam dieses Angebot nochmal sortiert und bespricht. Und was die Anzahl der Finanzinstitute angeht, da glaube ich, dass dieser Prozess der Konsolidierung sukzessive auch weitergehen wird.
Ja, dann herzlichen Dank mit diesem hoffnungsfrohen Ausblick in die Zukunft von 10 Jahren Zukunft bis hin zu dem Appell, wir müssen mehr im Stadt-Land-Gefälle machen und die Politik ist herausgefordert. Da haben wir einen breiten Bogen geschlagen. Das war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ingo Buchholz, der Vorstandsvorsitzende der Kasseler Sparkasse, mit einem sehr geistreichen, instruktiven Gespräch, einem Blick in die Bankenwelt. Danke, dass Sie da waren und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
So, Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.